Liebe Anwesende, aber auch liebe Begleiterinnen und Begleiter von Sumaya Farhat Nasr, liebe Engagierte in der Solidaritätsarbeit mit Palästina, wir wurden bereits ganz herzlich begrüßt mit dieser Musik von Nihat El Sayed. Und ich begrüße Sie jetzt auch ganz herzlich zu diesem Abend und hoffe, dass wir einen berührenden, einen bewegenden Abend miteinander erleben werden. Ein besonderer Willkommensgruß an dieser Stelle natürlich an dich, Sumaya. Es ist für uns eine große Ehre, dass du dein Buch hier in Bern vorstellst, dass du mit uns teilst, was in den letzten Jahren geschehen ist. Du setzt damit eine Geschichte fort, die mit Thymian und Steine begonnen hat im Jahr 95 und eine ganz besondere Art von Geschichtsschreibung ist. Die großen Themen kommen vor, aber sie kommen vor aus der Perspektive des Alltags, aus dem Erleben der Solidaritätsbewegung, aus der Familie heraus. Die familiäre Situation spielt immer wieder eine wichtige Rolle. Und das alles unter Besatzungsbedingungen. Sehr speziell. Schon beim Gespräch bei deinem letzten Besuch in der Schweiz hat mich der Titel eigentlich irritiert. Im Schatten des Feigenbaums. Das tönt so nach Zuhause sein, nach geschützt sein, nach genug haben, um zu leben, nach einer beständigen Heimat. Und das in einer Situation, die du selbst im Buch so beschreibst. Die Lage in Palästina ist so komplex und aussichtslos, ja deprimierend wie nie zuvor. Viele der hier Anwesenden verfolgen die Situation in Israel und Palästina sehr intensiv. Die Siedlungstätigkeit, die israelische Siedlungstätigkeit, den Mauerbau, die permanente Diskriminierung der palästinensischen Bevölkerung in Israel und in Palästina und, wie du sagst, das Versagen der politischen Führungen in Gaza und im Westjordanland. Und ich und die hier Anwesenden sind wohl nicht selten ratlos angesichts der verworrenen Lage und des unerbittlichen politischen Kalküls Israels. Umso mehr brauchen wir neben klarer Analyse auch diesen hoffnungsvollen Blick im Schatten des Feigenbaums. Zeichen des gewaltlosen Widerstands, Zeichen des Lebens und dein lebendiges Zeugnis, wie es auch in diesem Buch vorkommt. Gerne sitzen wir jetzt deshalb mit dir zusammen in den Schatten des Feigenbaums und hören dir zu. Herzlich willkommen.
Zum vierten Mal lese ich und mache die erste Lesung in Bern, denn für mich ist das ein Stück Zuhause und es ist eine Erinnerung heute besonders an Rosemarie Kurz, die mich in diese Arbeit eingeführt hat, unterstützt und begleitet hat und mich dazu inspiriert, dass ich beginne, ein Buch zu schreiben. Und deshalb trage ich heute ihr Schal, die ich nach ihrem Tod geschenkt bekommen habe. Ohne eure Begleitung wäre ich nicht so weit gekommen. Ihr habt mich ermutigt und geholfen, unterstützt auf vielen Ebenen und dafür danke ich. Mit diesem Tagebuch im Schatten des Feigenbaumes möchte ich meine Gefühle und Gedanken, das Schöne und Schwere der letzten Jahre erinnern, reflektieren und dokumentieren. In diesen Jahren war der Feigenbaum die Pflanze, die mich inspiriert hat. Er krönt nach Thymian, dem Olivenbaum und den Disteln im Weinberg meiner frühen Bücher mein Schreiben. lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist, so heißt es in der Bibel. Ein Aufruf zu Zuversicht und Hoffnung. Das Leben erneuert sich und ein Ausweg wird sich finden. Da sagten die Bäume zum Feigenbaum: Komm, sei du unser König. Der Feigenbaum sagte zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit aufgeben und meine guten Früchte und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Ein Aufruf dazu, sich selbst und dem, was man am besten kann, treu zu bleiben, ein Aufruf auch zur Bescheidenheit. Es war der Feigenbaum bei der Ruine des Bauernhauses meines Urgroßonkels Jakub Ishak im Dorf Ein Arik, der eine besondere Bedeutung bekam. Erinnerungen an meine Kindheit in diesem Haus mit dem Feigenbaum davor haben mir die Energie gegeben, um in den Ruinen etwas Neues zu planen. Denn das ist das Besondere dieser Jahre, dass trotz der Zerstörung und des Unrechts der Wille da ist, die Tradition zu bewahren und Neues entstehen zu lassen. Aber manchmal, wenn wieder etwas besonders Schlimmes passiert, gelingt es mir weder zu schreiben noch klar zu denken. Dann fühle ich mich dumpf und ausgelaugt. Dann möchte ich fliehen und mir einreden, es sei alles normal. Gründe zum Verzweifeln und zum Trauern gibt es genug. Ich sage mir dann aber, in meinem Kummer bin ich nicht allein, denn vielen Menschen geht es viel schlechter als mir. Dass wir uns elend fühlen, ist angesichts unserer Situation normal, weil unsere Sinnesorgane noch funktionieren, weil wir fühlen, empfinden und spüren, weil wir sehen und hören, weil wir denken und Pläne und Träume haben und weil wir wirkliche Ängste kennen. Es ist normal, weil wir entschlossen sind, unsere Menschlichkeit zu behalten. Ich suche dann nach Gedanken, die mich ermutigen und sage mir, ich glaube weiterhin daran, dass bessere Zeiten kommen. Ein Keimling braucht einen gewissen Reiz, damit ein neuer Spross emporwächst. Ich will hoffen, denn Hoffnung macht kreativ und verleiht Kraft, damit wir aktiv bleiben und noch aktiver werden. Die Hoffnung trägt. Ich mache Seminararbeit, Workshops mit Frauen und Jugendlichen in Schulen, in Jugendclubs. Und dort geht es um gewaltfreie Kommunikation, gewaltfrei denken, gewaltfrei fühlen, gewaltfrei handeln, den Frieden in sich selbst finden, den Frieden mit sich selbst finden und das ist die Basis für den Frieden mit den anderen zu erreichen. Das Seminarthema dieser Woche war Versöhnung der Religionen. Zum Einstieg sprachen wir über ein schönes Ereignis. Vor wenigen Monaten ist in Merdaba in Jordanien, wo 10% der Bewohner Christen sind, eine Moschee eingeweiht worden, die den Namen Isa ibn Maryam, Jesus, Sohn der Maria, trägt. Die Innenwände sind geschmückt mit Suren aus dem Koran, in denen Jesus und Maria verehrt werden. Diese Moschee ist ein Symbol für die Umarmung von Christentum und Islam und bezeugt das Gemeinsame der Religionen. Das Akzeptieren und Respektieren der Andersgläubigen und Andersdenkenden ist grundlegend für Versöhnung und gemeinsames Wachsen. Wohl zum ersten Mal in der Geschichte der islamischen Länder wurde eine Moschee mit dieser Idee und diesem Ziel gebaut. Unsere Hochachtung gilt nicht zuletzt der Familie Autebi, die Moschee finanzierte. Unsere Aufgabe ist es, über solche Ereignisse dankbar zu berichten und davon zu lernen. 22 Tage lang hat die israelische Armee im Dezember und Januar Krieg gegen die in Gaza regierende Hamas und ihre Miliz geführt. Dazu hat die Menschenrechtsorganisation Al-Haq viele Augenzeugnisse dokumentiert. Ich öffnete die Tür und sah 25 bis 30 Soldaten mit M16-Gewehren. Sie trugen grüne Militäruniformen. Mein Nachbar Mahmoud stand vor ihnen. Die Soldaten hatten ihr Gewehr auf seinen Rücken gerichtet. Einer der Soldaten zielte mit seinem Gewehr auf mich, befahl mir, mich auszuziehen und umzudrehen. Nachdem er mich durchsucht hatte, befahl er mir, das Gewehr weiterhin auf meinen Rücken gerichtet vor ihnen ins Haus zu gehen. Sie stürmten mein Haus, durchsuchten es gründlich, warfen alles auf den Boden und richteten große Zerstörung an. Nach Durchsuchung der beiden Stockwerke befahlen sie mir und Mahmoud, vor ihnen auf das Dach zu steigen, mitten in einem Feuerwechsel. Die Geschichte macht mich traurig und ich fühle mich schwach. Ich mag nicht mehr weiterlesen. Ich sage mir, es gibt genügend Informationen und massenhaft Beweise für Menschenrechtsverletzungen, auch bei israelischen Organisationen, die sich seit mehr als 40 Jahren für Menschenrechte einsetzen. Wer es wissen will, kann es wissen. Nur wollen die meisten nicht, selbst wenn sie es ahnen. Sie fliehen vor der Realität und stehlen sich aus der Verantwortung. Deshalb sagen wir allen, sagt nicht, ihr hättet nichts gewusst. Am 25. Mai, als ich heute Morgen zum Treffen mit den Frauen in Deribzir kam, war die Stimmung im Raum aufgeheizt. Erregt berichteten sie von Wasserknappheit, weil die Bewohner der israelischen Siedlung nebenan die Dorfquelle immer mehr in Anspruch nehmen. Seit ein paar Jahren kommen Siedler mit ihren Kindern zur Quelle, um zu picknicken, erzählten die Frauen. Das ist in Ordnung. Wir nutzten das Wasser für den Haushalt und bewässern unsere Gärten. Dort haben wir viel Gemüse angebaut für den Eigenbedarf. Den Rest verkaufen wir. Aber jetzt hat ein Militärbulldozer den Weg zum Dorf zugeschüttet und mit Stacheldraht abgesperrt. Wir können nicht mehr zur Quelle und verlieren unsere Lebensgrundlage. Umgang mit der Ohnmacht. Ich fühle mich ohnmächtig, lustlos und manchmal weiß ich nicht warum. Um zu verstehen, was mit mir los ist, muss ich die Prozesse der Gedanken und Gefühle Schritt für Schritt beobachten und deuten. Die Prozessbeschreibung hilft mir, mich selbst zu verstehen. Aber ich muss es wollen, muss beschließen, mich selbst zu retten. Gehe ich von negativen Gedanken aus, dann bin ich hilflos, klebe an der Ohnmacht, der Angst und an den schrecklichen Gefühlen fest. Nein, nein, ich will die Sache an die Hand nehmen und den Prozess beobachten. Es ist normal und verständlich, dass ich mich unwohl fühle. Ich erkenne und akzeptiere meine schweren Gefühle. Ich reiße mich zusammen und beschließe, mir selbst zu helfen. Es liegt in meinen Händen, in meinem Herzen. Es ist mein Wille, mein Wunsch, meine Situation positiv zu verändern. Ich rede mir ein, dass es möglich ist, möglich sein muss, mich selbst zu heilen. Ich leite den Prozess ein, nehme mir Zeit, denke langsam, bleibe ruhig, atme bewusst ein und aus und spüre Frische und Kraft. Das beruhigt mich. Ich lade positive Gedanken herunter und sage mir, sicher bin ich nicht die Einzige, die leidet. Und womöglich haben es viele noch schwerer als ich. Ich kann froh sein, dass es bei mir nicht so schlimm ist, auch wenn es immer noch schmerzt. Gerade deshalb muss ich an mir arbeiten. Ich beschließe, mir einen Moment Ruhe zu gönnen. Ich schließe die Augen und erinnere mich an drei schöne Dinge, die ich im Leben erfahren habe. Ich rufe die damals empfundenen Gefühle zurück. Sie werden so lebendig wie damals und ich halte sie für einen Moment fest. Ich verweile darin, freue mich, seufze und spüre Erleichterung. Ich habe den Transfer von den negativen zu den guten Gedanken geschafft. Es geht also. Ich kann bestimmen, wohin meine Gefühle gehen und wie sie auf mich wirken. Wenn ich mich eine Weile diesen schönen Gefühlen hingegeben habe, merke ich, wie sich meine Gesichts- und Körpermuskeln entspannen und ich fühle mich wirklich ein wenig besser. Selbst wenn die Verbesserung nur klein ist, sage ich mir, es ist besser als vorher. Beim nächsten Mal klappt es noch besser. August 13. Als ich gestern auf dem Balkon Wäsche aufhängte, hörte ich Sirenengeheul und Korangesänge, die sich unserem Dorf näherten. Ich vergaß meine Wäsche und schaute hinüber zur Einfahrtsstraße von Ramallah. Ein Konvoi mit Dutzenden von Privatautos und Polizeiwagen, geschmückt mit Palästina-Fahnen und Transparenten, Fotos und Plakaten, folgte im Schritttempo einem Auto mit dröhnendem Lautsprecher. Ich erschrak. Wer aus unserem Dorf mochte getötet worden sein? Ich eilte zum Telefon, rief bei der Kirche und der Moschee an, die den Tod eines Menschen in der Regel mit Glockengeläut oder über Lautsprecher vom Minarett verkünden. Ich erfuhr, es handele sich um den Begräbniszug mit der Leiche von Mashhur Aruri aus dem Dorf Arura, der vor 34 Jahren bei einem israelischen Militäreinsatz getötet worden war. Seither war der Tote auf einem Friedhof in Israel gefangen, wo die Gräber keine Namen, sondern nur anonyme Nummern haben. Erst atmete ich auf, dann stockte mein Atem. Gefühle tiefen Entsetzen und der Trauer überwältigten mich, während Sirenengeheul und Gesänge in der Ferne allmählich verhallten. Mein Gott, dachte ich, die Leiche war 34 Jahre lang zurückgehalten worden. Zwar fühlte ich mich erleichtert, weil jetzt niemand getötet worden war, doch mein Herz klopfte laut und Erinnerungen an Verletzte und Getötete, auch aus meiner Familie, liefen wie ein Film ab. Schließlich tröstete mich der Gedanke, dass Mashhur endlich zu seiner Familie zurückkehrte, wenn auch nur als Toter. Von überall strömten hunderte Menschen zum Begräbnis. Auch wir von der Frauengruppe Birsit gingen, um unser Beileid auszudrücken und der Mutter und der Familie unseren Beistand anzubieten. Umgeben von mehreren Frauen saß die 84-jährige Mutter im Garten vor dem Haus, hatte darauf bestanden, dass ihr Sohn dort begraben wurde, damit sie ihn jeden Tag besuchen könne. Sie kann kaum gehen und möchte die ihr verbleibende Zeit möglichst nahe bei ihrem Sohn sein. Oliven- und Dattelpalmenzweige bedeckten das Grab, Rosen und Jasmin schmückten es. Mashhurs Mutter sagte, ich habe geweint, und es hat mir das Herz gebrochen, als ich ihn von Jugendlichen respektvoll getragen kommen sah. Ich wollte ihn anschauen, doch sie hielten mich davon ab. Ich tastete die mit weißem Tuch umhüllten Knochenreste ab, bis ich einen Knochen fassen konnte. Ich streichelte die Stelle, küsste sie und ließ ihn dann ruhen. Ich nahm Abschied von ihm. Sein Vater starb schon vor Jahren an Kummer. Ich hatte gebetet, dass Gott mich am Leben erhält, bis mein Sohn heimkehrt. Ich bin dankbar für seine Güte. Israel hält die Leichen als Pfand für mögliche Verhandlungen zurück. Bei manchen Getöteten, die erst nach dem Tod zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt werden, um den Anschein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren, bleiben die Leichen gefangen, bis die Haftzeit abgelaufen ist. Hunderte Familien trauern um die getöteten Söhne und Töchter und fühlen sich bestraft, weil die Toten nicht ruhen dürfen. In Israel werden die palästinensischen Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit als Terroristen betrachtet, denn sie haben zum Teil viele Israelis getötet. Für die Palästinenser sind sie Freiheitskämpfer, Märtyrer und Helden. Umgekehrt gelten in Israel Soldaten und Zivilisten, die auch viele Palästinenser töten, als Helden, weil sie ihre Verteidigungspflicht erfüllen. Solange wir in Konflikt leben und uns gegenseitig als Feinde verstehen, bleiben unsere Helden in ihren Augen Terroristen und ihre Helden für uns Terroristen. Alle sind sie Menschen, die in Frieden und Sicherheit in einem eigenen souveränen Staat frei und würdig leben wollen. Wir hoffen auf den Tag, an dem wir eine gemeinsame Definition von Helden und Terroristen finden. November 7. Gestern machte ich mich nach getaner Seminararbeit in Talita Kumi in Bejala auf dem Weg nach Jerusalem zu einem Treffen mit einer Reisegruppe. Schon vor längerer Zeit hatte ich einen Passierschein, ein Permit dafür beantragt und auch erhalten. Jerusalem liegt nur 8 Kilometer von Bethlehem entfernt, aber mitten durch Bethlehem ist eine Mauer gebaut worden, die nur über einen großen Checkpoint passiert werden darf, der allmählich funktioniert wie ein Flughafenterminal. Ich kam problemlos durch das erste Drehkreuz, auch durch das zweite. Dann ging ich über die frühere Asphaltstraße, etwa 170 Meter hoch, zum dritten Drehkreuz, hinter dem sich die Pass- und Dokumentenkontrolle und den Bodycheck befinden. Alle meine Papiere und die Genehmigung waren in Ordnung. Ich war froh und atmete tief durch. Doch der Körperdetektor piepste, als ich hindurchging. Ich erklärte der kontrollierenden Soldaten, dass ich ein künstliches Kniegelenk hätte und der Detektor darauf reagiere. Ich zog das Hosenbein hoch und zeigte die große Narbe. Bitte vergewissern Sie sich mit dem Detektorstab, sagte ich. So wird es auch am Kalandia-Checkpoint an der Grenze zu Jordanien und auch am Flughafen gemacht. Mit dieser Erklärung hatte ich bis jetzt kein Problem gehabt. Zumal ich auch die Bescheinigung des Krankenhauses vorzeige. Diesmal war es anders. Die Soldaten sagte, dein Knie braucht eine gesonderte Identitätskarte. Und du brauchst eine spezielle Erlaubnis, damit du mit diesem Knie nach Jerusalem gehen darfst. Diese Genehmigung muss bei der Militärbehörde beantragt werden. Aber es ist doch mein Knie, sagte ich. Und in den Papieren steht, dass das Knie aus Titan hergestellt wurde. Deshalb reagiert der Detektor. Wieso brauche ich andere Papiere, wenn meine Identitätskarte in Ordnung und das ausgestellte Permit für den Besuch in Jerusalem einwandfrei ist? Die Soldaten aber bestand auf ihren Forderungen. Deine Papiere sind okay, du könntest theoretisch passieren, aber nicht dein Knie. Ohne Identitätskarte fürs Knie und den speziellen Passierschein gibt es kein Durchkommen. Da platzte mir der Kragen. Bei welchem Militärbüro gibt es Antragsformulare für eine Knie-Identitätskarte? Muss ich Röntgenbilder mitbringen und brauche ich bei jeder Erneuerung der Karte neue Röntgenbilder? Es gab einen kurzen Wortwechsel mit den anderen Soldaten, die zugehört hatten und vor sich lachten. Eine von ihnen sagte, tut mir leid, aber sie ist der Boss. Sie bestimmt, wir können nichts für dich tun. In der Machtgier, im militärischen Denken gibt es keinen Raum für Logik und Menschlichkeit. Mir war sehr elend zumute, denn ich wusste, dass 40 Menschen in Jerusalem auf mich warteten. In 10 Minuten könnte ich dort sein. Wie peinlich, wenn ich nicht rechtzeitig eintreffe. Die Situation war absurd und ich beschloss, die Entschuldigung des lächelnden Soldaten als Hauch eines Mitgefühls zu verstehen, denn ich wollte mich einfach nicht ärgern. Es hatte keinen Zweck und ich würde nur darunter leiden. Ich dachte an meine Übungen zum Selbstschutz und zum Umgang mit Wut und Zorn und sagte mir, jetzt ist es an mir, das, was ich unterrichte, selbst anzuwenden. Ich atmete tief durch, hielt einen Moment inne und sagte in aller Ruhe zum Soldaten, so, ich könnte also durch, ohne mein Knie, stimmt's? Sie nickte. Dann fragte ich, haben Sie einen Abstellplatz für ein Knie? Ich hole es dann auf dem Rückweg wieder ab. Da lachten alle Soldaten und ich lachte mit. Mit erhobenem Kopf schaute ich die Soldaten an und sagte mir, ihr macht nicht uns, sondern euch selbst kaputt. Eure Menschlichkeit verschwindet, meine jedoch wird größer, gewinnt an Oberhand und rettet mich. Ich kehrte gelassen um und fuhr auf der Wüstenstraße von Bethlehem über Bethsahur und Al-Ebediyye, Abudis und Bethanien nach Ramallah und Birzeit. Nach 2,5 Stunden kam ich erschöpft zu Hause an und entschuldigte mich telefonisch bei der Reisegruppe. Das ist unser Alltag im besetzten Palästina, wo die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und Planung immer mit dem Risiko des Scheiterns verknüpft ist. Dennoch, die Kraft wird jedem gegeben, der an sie glaubt. Jeder Mensch, der aus den Herausforderungen Kreativität und Überlebenskünste schöpft, erneuert seine Lebensfreude und gewinnt neue Chancen und Erkenntnisse. Es ist Weihnachtszeit. Ich vermisse meine Mutter und trauere. Sie ist am 17. Dezember heimgegangen. Viele von euch kennen sie aus meinen Briefen und meinen Büchern. Ihr Herz ist so groß und weit, dass jede in der Familie eine besondere Nische darin hat, habe ich mal geschrieben in meinem Buch. Niemals würde sie dulden, dass eine oder einer zu kurz kommt. Und wer im Leben besondere Schwierigkeiten hat, bekommt eine doppelte Portion Liebe. Dann werde es ihm besser gehen. Heute fuhren Munir und ich wieder einmal ins Nachbardorf Dur al-Qara, um den Frühling und die Natur zu genießen und wenn möglich Gemüse zu kaufen. Das Bauerndorf ist eine Idylle mit einer sehr alten Kulturlandschaft mit Terrassenbewässerung. Die reichen Wasserquellen ermöglichen für verschiedene Gemüsearten mehrere Ernten pro Jahr. Frauen, Männer und Kinder arbeiten mit und sind dankbar und stolz auf ihr Dorf, das ihnen bisher den Lebensunterhalt sicherte. In Dur al-Qara hatte ich vor 35 Jahren mit Alphabetisierungskurse und Frauenarbeit begonnen. Ich liebe das Dorf und seine Menschen. Hier sagte mir einmal eine Frau, die in ihrem Garten Petersilie pflückte und bündelte, um sie am nächsten Tag auf dem Markt zu verkaufen. Frauen sind wie Petersilie. Je mehr man sie beschneidet, desto kräftiger und schöner wachsen sie. Heute jedoch wirkte alles trübe und beängstigend. Die Gärten waren verwüstet und die Bewässerungsschläuche hingen zerrissen über die Terrassenränder. Nur 2 Frauen waren zu sehen und ich fragte sie, was los sei. Eine der Frauen antwortete, seit mehreren Monaten kommen die Siedler aus Bethel-Siedlung vom Hügel herunter. Vor Jahren haben sie uns bereits Land mit Gewalt weggenommen und ihre Häuser darauf gebaut. Und heute machen sie uns das Leben zur Hölle. Sie kommen immer wieder, bedrohen uns, fordern uns auf, das Dorf zu verlassen. Sie beschießen und verwüsten unsere Landwirtschaft. Wir sind gefangen in Angst und Verzweiflung. Nach jedem Angriff kommen Soldaten und fordern die Siedler zum Rückzug auf, ohne dass diese Konsequenzen zu fürchten haben. Dafür verhaften sie unsere Söhne. Mein Sohn sitzt seit 5 Monaten im Gefängnis ohne Anklage. Mehr als 10 junge Männer aus dem Dorf sind jetzt im Gefängnis. Der israelische Militärgouverneur tut nichts dagegen. Wenn sich unser Dorfrat beschwert, wird ihm gesagt, er solle die Namen der Angreifer liefern, dann würde man den Fall untersuchen. Aber woher sollen wir die Namen der Siedler kennen? Schaut hin, unsere Böden veröden, Unkraut wuchert und wir verarmen. Wir gingen mit der Frau Richtung Quellen. An mehreren Stellen waren Felsen und Mauern mit Sprüchen beschimiert. Tod den Arabern, ihr werdet verschwinden oder getötet. Es gab auch beleidigende Sprüche gegen den Propheten. Die Frau sagte, jeden Morgen gehen Leute durchs Dorf, um solche Sprüche zu übermalen, damit die Menschen sich nicht noch mehr gekränkt fühlen. Am 10. März ging ich in die Menschenrechtsorganisation Al-Haq, um Unterlagen für meine Seminare zu besorgen über UN-Kinderkonventionen und Menschenrechte. Im Vorraum saß eine zierliche, dunkel gekleidete Frau. Sie weinte still vor sich hin. Ich legte meine Hand auf ihre Schulter und versuchte, sie zu beruhigen. »Es ist in Ordnung, ich bin einfach erschöpft«, erzählte sie. »Und ich kann vor meinen Kindern nicht weinen. Ich nutze die Zeit des Wartens, um meinen Tränen freien Lauf zu lassen.« Ich begann leise, eine Melodie zu summen, die wir beim Trauern um einen geliebten Menschen singen. Ihr Weinen wurde lauter und ging in Schluchzen über. Sie schaute mich an und sagte, nein, nein, niemand ist gestorben. Aber warum nicht um die Olivenbäume trauern, die Weinreben, die Feigen und Obstbäume? Ich sagte, meine Mutter ist vor kurzem gestorben und wenn es mir schlecht gehe, würde ich sie von Neuem beweinen und mich dabei an all das Schöne mit ihr erinnern und Kraft schöpfen. Sie erwiderte, meine Mutter ist schon vor vier Jahren gestorben, aber vor kurzem habe ich meinen Mann verloren. Sie begann mitzusummen und wir weinten gemeinsam. Sie umarmte mich und stellte sich vor, ich heiße Miriam Amin, ich bin aus Bezurik. Ich bin Bäuerin. Ich sagte, ich bin Sumaya aus Birzeit. Wir sind auch Bauern. Und ich bin Lehrerin und liebe es, mit Jugendlichen und Frauen zu arbeiten. Sie fuhr fort. Seit 15 Jahren pflegen wir unsere 300 Olivenbäume. Wir haben einen Obstgarten angelegt mit 120 Weinstöcken, 80 Aprikosen, 50 Pfirsich und über 60 Pflaumenbäumen. Wir konnten davon gut leben. Allein der Verkauf an Weinblätter erbrachte jährlich mehr als 3.000 Euro. Unsere Gesänge bei der Ernte waren weit herum zu hören. Vor 3 Jahren jedoch wurde die Mauer gebaut und trennte uns vom Hain. Ein Eisentor wurde installiert. Offiziell heißt es, man könne um eine Genehmigung bitten, um durch das Tor auf das Land zu gelangen. Nach dem Regen müssen die Bäume unbedingt gepflegt und der Boden gepflügt werden, damit es reiche Erträge gibt. Doch dafür werden keine Genehmigungen erteilt. Wir freuen uns auf den Regen, doch dann schauen wir traurig hinüber zu unseren Bäumen. Ich rufe ihnen Entschuldigung zu, weil ich sie seit 3 Jahren nicht mehr pflegen durfte. Es bricht mir das Herz. In diesem Jahr bekam ich Genehmigung, für die Ernte durch das Eisentor zu gehen, jedoch nicht meine Söhne. Wie sollte ich allein die Oliven und das Obst ernten und nach Hause transportieren? Als ich endlich hin durfte, war es zu spät. Viele Äste der Pflaumen und Pfirsichbäume waren unter der Last der Früchte abgebrochen. Ich umarmte die Bäume und weinte. Die Früchte waren überreif und verfault. Dennoch habe ich die Bäume geschüttelt, um sie von der Last zu befreien. Danach begrub ich die Früchtehaufen, so wie wir unsere Toten begraben. Geknickt kehrte ich mit leeren Händen und schwerem Herzen heim. Zu Hause sagte niemand ein Wort. Wir aßen Brot mit Olivenöl und Thymian, dankten für die guten Gaben und seufzten. Nun sind wir entschlossen, auf die nächste Ernte zu hoffen. Ich bin hier, weil ich Hilfe suche. Ich habe einen Rechtsanwalt beauftragt, mir zu helfen und ihm viel Geld gegeben, aber es hat nichts genutzt. Nur Gott kann womöglich helfen. Ich war erfüllt von der Kraft der Geduld und dem Durchhaltevermögen dieser Frau. Sie strahlte Vertrauen und Wärme aus und es kam uns vor, als kannten wir uns seit Jahren. Ihr Mut und ihre Erzählung vom Leben, Leiden und Bestreben waren mir eine wichtige Lehre. Sie sagte dann, jetzt kann ich nach Haus gehen. Was könnten die Leute hier denn schon für mich tun? Ich ermutigte, sie zu bleiben. Mitarbeiter von Al-Haq hatten sie dann besucht und einen Film über ihre Geschichte gedreht. Doch niemand wird ihr Land retten können.
Thank you.
als ich heute auf dem Weg nach Terebzia war, wo ich eine Frauenkooperative mitgegründet und begleite seit mehr als 7 Jahren, machte ich wieder Halt an der Quelle in Ein Arik und schaute zu den Frauen, die ihre Krüge mit Wasser füllten. Da fragte eine Frau von ihnen: Wieso schaust du uns an? Brauchst du Hilfe? Ich antwortete: Danke, nein, ich frische nur meine Kindheitserinnerungen auf. Wie oft war ich an der Quelle gewesen, habe den Turnkrug gefüllt und auf dem Kopf zum Haus meiner Tante Tamam da oben beim Feigenbaum hinaufgebracht. Da sagte die Frau: Du stammst also aus unserem Dorf? Du bist eine von uns? Ja, erwiderte ich, das bin ich. Wieso fährst du seit Jahren hier durch nach Terebzia, arbeitest dort mit den Frauen und kommst nicht zu uns? Ich sagte: Sehr gern würde ich das tun. Wir brauchen dich, wir wollen auch lernen. Ich sagte: Ich brauche euch auch, um zu lernen. Ich begleitete die Frauen den Hang hinauf zum Feigenbaum bei der Ruine. Ich erinnerte mich, wie gerne haben wir die Feigen gegessen. Da sagte die Frau: Wir alle im Dorf kommen jedes Jahr, wenn die Früchte reif sind, pflücken sie und erfreuen uns daran. Das Haus ist zur Ruine geworden, doch der Baum lebt weiter. In diesem Moment beschloss ich, Leben in die Ruine zu bringen. Bisher existierte in Ein Arik keine Frauenvereinigung. Frauen zu motivieren und anzuleiten, sich zu organisieren, ihre Situation verstehen und entwickeln zu lernen, wäre lohnenswert. Nach einer Vortragsreise und Lesereise in Deutschland und der Schweiz flog ich für eine Woche nach Florida, um meine Familie zu besuchen. Mein Cousin Suhail lud die ganze Familie Mubayed zu einem Vorweihnachtsfest ein. Die Vorfahren waren vor über 100 Jahren alle dort ausgewandert. Mehr als 80 Leute kamen und ich erzählte leise dem Suhail, was ich in dem Dorf begonnen habe an Arbeit mit den Schulen, was ich zuerst immer mache, in die Schulen gehen, mit den Schülern arbeiten und sie sollen dann die Eltern erzählen, was sie gelernt haben. Dann kommen die Mütter dran und so beginnt die Frauenarbeit. Schon bei den ersten Worten und Sätze sagte mir Suhail: Sei still, küsste mein Stirn und sagte: Alle müssen das hören. So läutete er mit der Weihnachtsglocke und sagte: Hör zu, Sumaya hat hier was zu sagen. Und ich erzählte: Der alte Dorfkern von Ein Arik ist unsere Kulturerbe. Dort liegen unsere Wurzeln. Viele Häuser sind verfallen. Es wäre schön, wenn das alte Dorf renoviert würde und mit einer Art lebendigem Museum wieder Leben ins Dorf zurückkehrte. Ich habe einen Vorschlag, die Häuser von Urgroßonkel George und Urgroßvater Isaac nebeneinander gelegen, prägen zusammen mit der Quelle unten und der gegenüber erbauten Moschee mit der hohen Minarett und der katholischen und der orthodoxen Kirche das Landschaftsbild. Die Einwohner nennen die beiden Häuser nach den Urgroßmüttern, die sie bewohnt haben, Beit Sabha und Hilwe, Beit Rasale. Wenn wir die Häuser renovieren und sie als Kulturzentrum für Frauen und Jugendliche nutzen, dann hat unsere Familie einen wichtigen Beitrag geleistet. Alle waren von der Idee sehr angetan und bereit, mich zu unterstützen. Ich erzählte ihnen noch Geschichten über die Gemeinschaft in Ein Arik, die ich von meinem Vater wusste. Ich beschrieb das gute Zusammenleben der Christen und Muslime, wie zum Beispiel von vor rund 100 Jahren der Priester der orthodoxen Kirche, Abu Na'isa, die Kirchenglocken 5-mal am Tag läuten ließ, um die Muslime an ihr Gebet zu erinnern. Und wie er die übrig gebliebenen gesegneten Brotstückchen nach der Messe zu den Männern im Kaffeehaus unter dem Maulbeerbaum brachte, die sich dann in eine Reihe aufstellten und segnen ließen. War Ramadan, gab er den Muslimen unter ihnen zwar den Segen, aber kein Brot. Ihr müsst fasten, das ist das Gebot Gottes, mahnte er sie. Knapp 4 Monate nach der Ernennung von Thymian und Steine zum Buch für die Stadt in Köln, und das ist nach 17 Jahren, das Buch war geschrieben vor 17 Jahren, Nun ist er zum Buch der Stadt ernannt worden. Und nach 4 Monaten hat man mir einigen Tagen mitgeteilt, dass nun noch ein zweites Buch nominiert worden sei. Ein schönes Attentat des israelischen Autors Asaf Gavron. Die Sache sei sehr sensibel, hieß es, gerade aufgrund der deutschen Geschichte, und der Druck sei groß. Ich war enttäuscht und verletzt, weil wieder das eingetreten war, was mir seit Jahren passiert. Weil ich Palästinenserin bin, gelte ich nicht als eigenständig und werde nicht normal behandelt. Ich antwortete dem Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers in einem ausführlichen Brief. Ich schrieb, ich wolle keinen Wirbel verursachen und niemanden verletzen. Die Menschen sollten das schöne Fest bekommen, das sie sich wünschen. Doch es sei wichtig, Dinge auszusprechen, die viele in Deutschland nicht sagen können oder wollen. Die Auseinandersetzung hilft uns allen, den Deutschen, Israelis und Palästinensern, damit wir uns mit Respekt auf Augenhöhe begegnen und uns alle von den verschiedenen Zwängen befreien, die uns beklemmen oder gefangen halten. Die Entscheidung lasse sich nicht rechtfertigen, schrieb ich weiter. Es war für mich eine wunderschöne Überraschung und eine große Ehre, als ich vor 4 Monaten von der Jury erfuhr, dass meine Lebensgeschichte gewürdigt werden solle. Es ist zwar meine Geschichte, aber auch die Leidensgeschichte meines Volkes und ein Buch über die Kultur, die Menschen, die Natur, die Liebe zum Leben und die wunderbaren Gedanken und Anstrengungen zum Frieden. Ich bewunderte den Mut, die Entschlossenheit und Korrektheit der Jury, dass sie es geschafft hatte, nur ein Buch, mein Buch, zu wählen. Ich wusste, dass es Personen und Gruppen gab, die die israelische Seite blind und ohne zu differenzieren unterstützen. Und ich befürchtete, dass sie, wie bei anderen Gelegenheiten schon, es nicht zulassen würden, dass ich allein die Auszeichnung bekam, wenn schon nicht zu verhindern war, dass ich, eine Palästinenserin, überhaupt ausgezeichnet wurde. Diese Leute wollen nicht, dass Palästinenser menschlich und mit einem guten Gesicht gezeigt werden. Das entspricht nicht dem Stereotyp. Die Rechtfertigung, man sei unter Druck gesetzt worden, ließ ich nicht gelten und schrieb, aus Angst, dem Druck nachzugeben, schadet allen und vor allem den Israelis. Denn Angst wird geschürt, damit sie lebendig bleibt. Angst ist eines der mächtigsten Mittel, um Menschen zu beherrschen. Je mehr Sie als Deutsche dem Druck nachgeben, desto mehr fördern Sie Methoden des Drucks und der Erpressung. Sie verlieren dabei ihre Freiheit, Souveränität und Eigenständigkeit. Sie machen sich schuldig gegenüber den anderen, die ungerecht behandelt werden. Sie tun es, weil sie aufgrund der Geschichte leicht irritierbar und verletzlich sind. Mich mit diesem Thema zu befassen, ist Teil meiner Bemühung um Befreiung, Unabhängigkeit und Souveränität. Ohne richtige und tiefgehende Verarbeitung der Geschichte bleibt man in Gefangenschaft. Das Verhältnis zu Israel bleibt nicht normal. Wenn das Unrecht mit der falschen Begründung verschwiegen wird, es geschehe aus Rücksicht und Verantwortung. Am 4. Oktober fuhr ich zur Untersuchung in die Augenklinik nach Jerusalem. Als ich danach durch die Stadt ging, sah ich Hunderte von Polizisten und Soldaten. Ich erschrak und erfuhr, dass dieser Aufmarsch der Parade zionistischer Christen galt, die seit 30 Jahren von der sogenannten Internationalen Christlichen Botschaft organisiert wird. Begleitet und beschützt von israelischem Militär marschierten Tausenden in den bunten Nationaltrachten verschiedenster Länder der Welt durch die Straßen. Sie winkten mit den Fahnen ihrer Herkunftsländer und trugen Spruchbänder und Plakaten, die in verschiedenen Sprachen das israelische Militär lobten und jubelten und segneten. Gott segne die Israel Defense Forces, IDF, und wir lieben IDF. Die Parade war für mich ein Schlag ins Gesicht. Ich fühlte mich in meiner Identität und meiner Existenz erschüttert und war zutiefst traurig und wütend. Tausende Bilder stürzten auf mich ein und ich fragte mich, was wohl die Muslime denken, die mit denen wir seit Jahrhunderten wie Geschwister zusammenleben. Ich versuchte mich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass sie bestimmt wissen, wie wir Christen in Palästina denken und wofür wir stehen, denn wir teilen die Einstellung zur Religion und zur Politik. Ich konnte es kaum fassen, wie viele Menschen mitmarschierten. Sie sahen so ahnungslos, so unwissend aus. Sie sangen und träumten, als wären sie schon auf dem Weg zum Himmel. Einige von ihnen sprach ich an. Ich bin auch Christen und wir wollen Gerechtigkeit und Frieden für alle, sagte ich. Sie waren erstaunt zu erfahren, dass es palästinensische Christen gibt. Wie grenze ich mich von diesen sogenannten Christen ab? Würden sie mir zuhören, wenn ich schreie? Sie treten im Namen der Christen auf und befürworten Besatzung, Vertreibung und Landnahme. Ich fühlte mich wehrlos gegen diese Art Christen, gegen die vielen Soldaten, Polizisten und auch die Menschen auf der Straße, die mich angreifen könnten, weil sie in jedem Christen einen Fanatiker vermuten mussten. Mir war aber bewusst, wie leicht es ist, Menschen in Sachen Religion zu beeinflussen, sie anzugreifen, zu beleidigen, zu beschimpfen oder zu verurteilen, ist falsch und würde sie noch mehr verhärten. Sie wissen nicht anders. Es liegt an uns, dass wir sie gewinnen, damit sie für das Recht und für Menschlichkeit und Gerechtigkeit für Israel und Palästina eintreten. Am 24. Oktober ging ich wieder zur Nachuntersuchung in die Augenklinik in Jerusalem und alles war Gott sei Dank in Ordnung. Für den Nachmittag hatte ich mich mit meiner israelischen Freundin Hanna verabredet, die ich seit Monaten nicht getroffen hatte. Wir trafen uns im Paulushaus der Schmidt-Schule beim Damaskustor. Dessen Leiterin Schwester Heidrun war erfreut über unser Treffen und brachte uns gleich Kaffee, Kuchen und Wasser. Wir hatten uns so viel zu erzählen. Hanna war sehr traurig, als ich ihr berichtete, dass Munir keine Genehmigung bekommen hatte, um mich zur Operation zu begleiten. Sie kennt ihn seit vielen Jahren. Sie hatten sich am Telefon oft über unser gemeinsames Interesse an Botanik und an traditioneller Kultur unterhalten. Gesehen haben sich die beiden noch nie. Sie konnte nicht begreifen, dass man jemanden bei einer Operation eine Begleitperson verweigern konnte und sagte, Sumaya, beim nächsten Mal aber ruf mich an. Ich bin jederzeit bereit, dich zu begleiten. Ich kann gut für dich sorgen im Krankenhaus. Hanna, langsam, langsam, sagte ich. Überleg dir, was du sagst. Du freust dich, mir Hilfe zu leisten, als wäre das das Normalste der Welt. Aber wir leben nicht normal. Du darfst mich nicht in ein arabisches Krankenhaus begleiten. Hast du das vergessen? Mein Gott, sagte sie, das habe ich völlig verdrängt. Dabei war es so ein schönes Gefühl, dir meine Hilfe anzubieten. Wir umarmten uns voller Rührung. Sie begleitete mich noch zur Busstation und ging allein West nach West Jerusalem. 2 Tage später schrieb sie mir einen Brief. Liebe Sumaya, vielen Dank für all deine positiven Anstrengungen, die du mit so viel Gottvertrauen unternimmst. Der Segen bleibt und verströmt sich wie bei einem Ackerbauer, der mit viel Sorgfalt die Samen in die Erde legt, zum Himmel schaut und um Regen bittet, damit sie wachsen können und das gesunde Grün hervorsprießen kann. Sumaya, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, dass du nach deiner Augenoperation alleine mit dem Autobus nach Haus gefahren bist. Das darf auf keinen Fall nochmal passieren. Das widerspricht jeder ärztlichen Vorschrift in unserem Land. Mir war es bei meiner Operation nicht erlaubt, ohne Begleitung zu erscheinen. Ich schlage vor, dass dies ausdrücklich auf deine ärztlichen Bescheinigungen vermerkt sein muss. Bitte gib mir Bescheid, wenn dein Mann als Begleitperson wieder abgelehnt wird. Er ist doch der Mensch, der dir am allernächsten steht auf dieser Erde. Ich gehe dann in das Büro, das solche Unmenschlichkeiten entscheidet und werde freundlich mit ihnen sprechen. Mein Cousin Suhail ist mit seinen Söhnen Jakub und Ilias und die Enkelkinder Ethan und Nathan aus den USA zu Besuch gekommen, um das Haus zu sehen, das renoviert worden war. Die Kinder und Enkelkinder waren noch nie da, das Haus hat sie angelockt. Sie wollten von Jerusalem nach Enarik zum renovierten Haus. Früh am Morgen holte ich sie ab vom Checkpoint Kalandia und wir fuhren erst nach Ramallah. Unterwegs bewunderten sie die Landschaft. In Ramallah gefiel ihnen das lebendige Straßenbild mit den vielen Menschen. Suhail, der nach über 20 Jahren zum ersten Mal wieder im Land war, drängte darauf, seinen Kindern und Enkelkindern erst Falafel und dann Abu Shukris Shawarma-Brottaschen gefüllt mit Salat und Fleisch anzubieten. Dann aßen wir Rukab-Eis, das er noch aus seiner Kindheit kannte. Er sprach die Leute an, genoss ihre Sprüche und Bemerkungen. Danach fuhren wir nach Enarik zum Haus von Suhails Großeltern, das vor 50 Jahren verlassen worden war. Sie staunten, als wir durch den Torbogen in den Hof gelangten und vor dem renovierten Haus standen. Sie konnten es nicht fassen, denn ich hatte Suhail Fotos von der Ruine vor der Renovierung geschickt. Er küsste die Wand am Eingang, umarmte mich und weinte vor Rührung. Munir, mein Mann, der sich aus uns auch angeschlossen hatte und das Haus auch zum ersten Mal sah, küsste mich auf die Stirn und sagte, ich gratuliere dir, ich bin stolz auf dich. Nie habe ich geglaubt, dass es so schön und originalgetreu gelingen würde. Wir betraten das Haus. Die Decke mit ihren Bögen wirkte wie ein Kunstwerk. Munir schöpfte auf seiner großen Kenntnis der Kulturgeschichte und erklärte allen die Bedeutung der Einzelheiten in der Baustruktur, so wie bei einer Museumsführung. Er freute sich über die Nischen in den Wänden, die verschiedenen Zwecken gedient hatten. So wurde in einer versteckten Nische an der eigenen Treppe, die das Untergeschoss mit dem Obergeschoss verbindet, das Gewehr versteckt, um schnellen Zugriff zu haben, falls Diebe das Haus überfielen. Die breite Fensterbank lud zum Sitzen ein und alle zeigten ihre Bewunderung und machten sich gegenseitig auf dieses und jenes schöne Detail aufmerksam. Isa, der Baumeister, war stolz, weil das Haus allen gefiel. Er sagte, ihr seid heute unsere Gäste. Mirwat, meine Frau, hat das Abendessen schon bereitet. Auch seine Eltern, die Eltern vom Priester, die Kinder, der Dorfratsvorsitzende und einige andere Leute aus dem Dorf waren eingeladen. Auch Rade und Mashud, meine Kinder, und die Enkelkinder Rina, Dara und Salim kamen dazu. Inzwischen war es dunkel geworden. Doch die Laternen am Eisenzaun rund um das Haus, an der Hausmauer und an Küche und Toilette leuchteten. Wir überblickten das Tal und die gegenüberliegenden Berge. Mehr als 40 Personen waren wir. Wir aßen Maklube, ein Gericht aus Fleisch, Reis, Blumenkohl und Auberginen. Danach gab es Kaffee und Tee. Es war köstlich. Munir ergriff das Wort, dankte allen, die am Projekt beteiligt gewesen waren und dem Dorfrat für seine Unterstützung. Andere Dankesworte folgten. Es war ein wunderschönes Beisammensein. Das Haus von Sabha und Hilfe ist heute das Bildungszentrum für Frauen und Jugendliche in Enarik gekommen. Finanziert von der Familie, vor allem von Suhail, und doch einige Schweizer Freunde haben beigetragen. Wiederum, nach einer Lesereise in Europa, flog ich nach Florida, um meine Tochter Hala zu besuchen und auch meinen Bruder Farhad und Familie, die Kinder von meinem verstorbenen Bruder Bassam und von meinem gestorbenen Bruder Adnan. Und es ist wunderbar, beim Erwachsenwerden sie zu beobachten und zu begleiten. Aber diese Reise nach Florida diesmal war etwas Besonderes. Meine Schwiegertochter, nämlich Dima, und meine Tochter Rada mit ihren Kindern Salim und Dara sind auch dabei. Ich freute mich sehr. Dima erwartet ihr erstes Kind, Rada ihr viertes. Ein Kind, das in den USA geboren wird, erhält mit der Geburt automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Viele streben danach, denn es ist eine Art Versicherung für Kinder, die in Palästina eine ungewisse Zukunft vor sich haben. Die Angst ist groß, dass Palästinenser eines Tages vertrieben werden könnten. Wenn es lebensbedrohlich würde, hätte das Kind jederzeit das Recht, in den USA Zuflucht zu finden. am 24. März, ist der Sohn von Dima und Anis geboren. Das Kind wird nach dem Großvater benannt, wie es die Tradition vorgibt. Er heißt Munir Anis Nasr. Wir sind glücklich und dankbar für das neue Leben. Am 23. April, heute, ist auch Siba geboren, mein fünftes Enkelkind und Reda das viertes Kind. Reda und Siba geht es gut und wir sind alle froh und dankbar für das wunderbare neue Leben. 7 Wochen lang lebe ich nun mit meinen Töchtern Reda und Hela in den USA unter einem Dach und das ist etwas Besonderes. Wir erzählen und singen viel, wir lachen von Herzen und erinnern uns an unsere Kindheit, an das Leben in der Familie und im Dorf. Wir tauschen Erlebnisse und Erfahrungen aus. Wir besprechen ernste Themen der Politik, der Familie und der Frauen, der Gesellschaft, der Erziehung und der Zukunft. Wir begegnen uns als 3 Frauen auf Augenhöhe. Ich genieße es, mich aus meiner Alltagsroutine ausgeklinkt zu haben. Ich bin hier Mutter und Oma, Haushälterin und Kindergärtnerin. Ich erzähle Geschichten, Märchen, singe Kinder- und Schlaflieder, immer wieder neue. So viele Lieder aus meiner Jugend und Schulzeit kommen mir wieder in den Sinn. Selbst Räder und Täler wunderten sich und sagen, dieses und jenes Lied hätte ich ihnen nicht vorgesungen, als sie klein waren. Auch ich bin erstaunt und frage mich, wieso Lieder, die ich als Kind zuletzt im Internat von den Diakonisten gelernt habe und dort gesungen habe, plötzlich wieder da sind. Ich glaube, es ist die Dankbarkeit, die Freude am Leben und die Entschlossenheit, alles Schöne meinen Enkelkindern weiterzugeben. Sie sollen Gesundheit, Freude und Sicherheit haben und in Frieden leben. Bedrückt bin ich, weil ich diese Zeit des Friedens nicht mehr erleben werde. Und es ist fraglich, ob meine Kinder sie kennen werden. Ich will mich aber an die Hoffnung klammern, dass meine Enkelkinder den Frieden feiern werden. Hoffnung macht kreativ und der Mut, an die eigene Kraft zu glauben, macht vieles möglich. Bald fliegen wir zurück in unsere Heimat nach Palästina. Die Sehnsucht wird größer, je näher die Reise rückt. Die Familie erwartet uns und freut sich mit uns. Und die Aufgaben erfüllen unser Leben.